Ich habe heute einen etwas anderen Erntetext mitgebracht. Und der Bibeltext, den wir uns heute gemeinsam anschauen, das ist Erntedank. Und normalerweise kennen wir das ja, dann gucken wir auf so Danktexte zusammen. Und in der Vorbereitung in dieser Woche habe ich auch so gesagt, okay, was, also Gottes Arbeitsbeziehung und meine, die ist richtig gut. Wir können richtig gut miteinander arbeiten. Das läuft. Und ich hatte in dieser Vorbereitungszeit so gesagt, so Heiliger Geist, zeig mir doch, über welchen Text reden wir denn heute? So, nehmen wir die klassischen Erntedanktexte, aber ich habe euch Psalm 126 mitgebracht. Ein Wallfahrtslied gesungen auf dem Weg hinauf nach Jerusalem. Als der Herr uns aus der Gefangenschaft nach Zion zurückkehren ließ, da war es uns, als träumten. Wir lachten und jubelten laut vor Freude. Sogar unter den anderen Völkern sagte man, der Herr hat Großes für sie getan. Der Herr hat Großes für sie getan. Ja, Großes hat der Herr für uns getan. Darum freuen wir uns sehr. Herr, wende auch jetzt unser Geschick zum Guten. So wie du die ausgetrockneten Bäche im Südland wieder mit Wasser füllst. Wer unter Tränen die Saat ausstreut, wird voll Jubel die Ernte einbringen. Das war der Satz, der in meinem Kopf immer wieder arbeitete. Wer unter Tränen die Saat ausstreut, wird voll Jubel die Ernte einbringen. Weinend geht der Sämann jetzt über den Acker. Mit sich trägt er den Samen zur Aussaat. Voll Jubel kommt er dann heim von der Ernte, den Arm voller Gaben. Und dieser Psalm, das war echt so ein Moment von, okay, interessanter Text für Erntedank. Also dieses, wer unter Tränen die Saat ausstreut, wird voll Jubel die Ernte einbringen. Das hat mich echt beschäftigt. Lasst uns mal einsteigen in diesen Text und wir sortieren oder wir ordnen ihn erstmal historisch ein. Es ist ein Psalm. Das heißt, es ist ein Song. Es ist ein Lied. Es ist was Poetisches, das jemand geschrieben hat. Es ist ein Lied, das gesungen wird, wenn man gemeinsam nach Jerusalem zieht und sich darauf freut, in die Gegenwart Gottes einzutreten. Entstanden ist dieser Psalm nach dem Exil der Juden in Babylon. Also etwa 597 vor Christus kam Nebukadnezar II., ein babylonischer König, ein babylonischer Herrscher mit seinem Heer und sie zerstörten richtig viel, unter anderem den Salomonischen Tempel und sie machten noch etwas, sie nahmen einen großen Teil des Volkes mit als Kriegsbeute. Übrigens haben sie es geschickt gemacht. Sie haben nicht einfach jeden mitgenommen, sondern sie haben schon auch ein bisschen drauf geguckt, wen sie mitnehmen. Sie haben diejenigen mitgenommen, die sie für nützlich erachtet haben. Und zwar haben sie diejenigen mitgenommen, die gebildeter waren, die sowieso schon einen guten Stand hatten, die also ein bisschen auch ein Händchen dafür bewiesen haben, im Leben gut zurechtzukommen. Und damit waren die Juden dazu verurteilt, ein Leben in der Fremde zu führen, ein Leben im Exil zu führen. Und wir finden das auch in der Bibel. Wir finden Psalmen, die davon sprechen, Klagepsalmen, Klagelieder, die dann vom Sklavenleben dort berichten, vom harten Frondienst und von Tränen, die geflossen sind. Und wisst ihr, Psalmen, die drücken das ja alles so ein bisschen emotional aus. Also wenn ich heute einen Psalm schreiben würde, den würde ich garantiert unter Klagelieder einsortieren. Und das wäre alles gar nicht so dramatisch wahrscheinlich. Also in dem Psalm wäre es viel, viel, viel dramatischer, als es letztendlich ist. Psalmen drücken aus, wie es dem Schreiber des Psalms geht. Ne, also dieses Klagen, es ist so furchtbar im Exil. Fakt ist aber, wir finden Aufzeichnungen darüber, dass die Juden im Exil in Babylon relativ gut leben konnten. Also sie konnten ja sogar Karriere am Hof machen und auch das finden wir in der Bibel belegt. Wir denken an Daniel, wir denken an Schadrach, wir denken an Meschach und wir denken an Abednego, die alle im Dunstkreis des Hofes waren und die es alle zu etwas gebracht haben. Und wir finden darüber auch babylonische Aufzeichnungen. Das heißt, was wir in der Bibel finden, finden wir archäologisch auch belegt. Und das sind Belege, die zeigen, die Juden, die waren gern gesehen am Hof. Die haben da Karriere gemacht, die haben da gut gelebt. Warum so traurig also? Warum Klagelied schreiben? Ich glaube, es ist einfach total herausfordernd. Also sie waren ja nicht freiwillig dort. Und auch wenn sie dort gut leben konnten, es ist eine Frage der Identität. Sie hatten dort, waren sie plötzlich da viel stärker damit konfrontiert, wer bin ich, wer sind wir, wer ist mein Nächster, wem kann ich vertrauen? Wir sind heutzutage so individualistisch unterwegs. Ich habe manchmal das Gefühl, über die Kernfamilie geht kaum so etwas hinaus. So, wir sind, jeder guckt auf sich und jeder ist mit sich beschäftigt und so. Aber in der Zeit, da war das Leben noch anders. Man lebte viel stärker in einem Geflecht miteinander. Und Identität ist etwas, was viel stärker mit Gemeinschaft verbunden war und mit einem Zugehörigkeitsgefühl. Und jetzt wird ein Teil mitgenommen, ein Teil ist nicht dabei. Du triffst dich ja auch nicht wieder auf Familienfesten oder hast FaceTime und bist plötzlich in der Fremde. Und in der Fremde zu leben, das macht was mit dir. Plötzlich bist du damit herausgefordert und konfrontiert, bewahren zu müssen, was dich ausmacht. Ich bin ja selber Kind von Aussiedlern und habe das mitbekommen, wie lustig das mitunter ist, welche Stilblüten das mit sich bringt, wenn man in der Fremde lebt und das Gefühl hat, man muss seine Identität bewahren. Meine Mutter zum Beispiel, die hat den großen Frevel begangen, einen Rumänen zu heiraten. Weil es war ganz klar, Siebenbürger Sachsen heiraten Siebenbürger Sachsen. Du musst deine Identität bewahren. Wir müssen als Volk zusammenhalten. Wir müssen als Volk zusammenbleiben. Und das ist in der Fremde sicherlich ein herausforderndes Gefühl. Und dazu kommt dann noch der religiöse Faktor. Lass mich da mal ein bisschen einsteigen. Wisst ihr, in der Antike und Vorantike, da war man mitunter ein bisschen pragmatisch veranlagt. Ich diene dem Gott, der sich mir auch irgendwie so ein bisschen als nützlich erweist, von dem ich auch ein bisschen was habe. Und Gott und Land waren recht eng miteinander verknüpft. Wenn du in eine Gegend gegangen bist, dann wusstest du, welcher Gott dort verehrt wird. Das war ganz klar, der Landstrich verehrt Gott X, der Landstrich verehrt Gott Y. Und wenn Landstrich X erobert wurde und sich herausgestellt hat, Mensch, irgendwie hat unser Gott, irgendwie hat er sich als recht kraftlos erwiesen, er hat uns nicht davor bewahrt, hier überfallen zu werden, dann war man mitunter recht praktisch, hat sich gesagt, okay, mein Gott hat keine Macht mehr, braucht man nicht mehr. Ich wende mich jetzt dem anderen Gott zu. Also faktisch, die Babylonier nehmen mich mit. Die haben bestimmt auch gute Götter. Mal gucken, was die so drauf haben und können. Das war aber beim Volk Israel anders. Erinnert wir uns daran, Israel hatte einen Gott, bevor es Land hatte. Israel hatte eine Beziehung zu einem Gott, bevor es überhaupt irgendwo sesshaft war. Gott, der Gott Israels, der Gott der Juden, war nicht an einem Landstrich interessiert, sondern er war von Anfang an beziehungsorientiert. Wir finden das in Genesis. Lasst uns Menschen machen nach unserem Bilde. Und er begibt sich in Beziehung hinein. Und er erwählt sich ein Volk und ist mit dem Volk unterwegs. Er ist der Gott, der bei seinem Volk ist. In der Wüste ist er der Gott, der das Volk herausführt aus einem Exil, Ägypten. Er ist der Gott, der mit ihm in der Wüste unterwegs ist und er ist der Gott, der bei seinem Volk ein Zuhause findet. Israels Beziehung zu Gott war also mehr als einfach nur opportunistisches Nutznießen. Es war Teil der Identität. Es war Teil ihres Seins. Und warum beklagt sich Israel nun in Babylon, wenn sie dort doch eigentlich recht frei leben können? Weil sie keinen Zugang mehr zu einem Teil ihrer Identität hat. Erinnert euch, der Tempel war zerstört. Und wo war Gottes Gegenwart? Der Bundeslade. Und es war klar, wenn wir zum Tempel ziehen, dann ziehen wir in Gottes Gegenwart. Und ja, auch wenn es nur dem Hohepriester vorbehalten war, das Allerheiligste zu betreten, trotzdem wussten sie, da ist die Gegenwart Gottes, da ist die Kraft Gottes unter uns, unter seinem Volk. Und zu dieser Gegenwart hatten sie im Exil keinen Zugang mehr. Ein Teil ihres Seins war ihnen vorenthalten, ein Teil ihres Seins war nicht mehr da. Und es ist so herausfordernd. Sie haben Gottes leibhafte Gegenwart, war für sie nicht mehr erfahrbar. Sie haben sich zwar als Gemeinschaft bemüht, ihre religiöse Identität zu bewahren und Gott dennoch treu zu bleiben. Das haben sie getan. Aber es ist ein Kampf. Es ist ein kultureller Kampf. Es ist eine Herausforderung, weil du nämlich in einer fremden Kultur bist, wo du immer das Gefühl hast, ich bin das Gegenmodell. Ich fühle mich hier als Fremdkörper. Ich fühle mich anders. Ich bin nicht wie die anderen. Und schon gar nicht, wenn ich an meinem Gott festhalte, der ja noch nicht mal sichtbar ist. Es gibt keine Statuen von ihm. Es gibt nichts Greifbares. Vertrauen auf einen Gott, und das erschien den Heiden auch ein bisschen als Hohn. Vertrauen auf einen Gott zu setzen, der dich nicht davor bewahrt hat, dass du ins Exil gehst. Das war schräg für die anderen. Es war ein Kampf für die Juden im Exil und es war ein Hoffen, ein Flehen, ohne zu wissen, wann und ob Gott das Geschick noch einmal ändern wird. Es war ein Hoffen. Es war ein Kampf ohne das Wissen um Gottes Gegenwart im Allerheil. Und Israel hatte ja schon in ihrer Heimat, hatten sie ja schon genug Probleme. Und ich denke, das ist in der Fremde alles nochmal eine Spur härter. Was hat aber die Hoffnung aufrecht? Das Erinnern und die Dankbarkeit an Gottes Güte. Die Tradition dessen, immer wieder hochzuhalten, was Gott getan hat bereits. Was hat Gott in der Vergangenheit bereits getan? Wie hat er in der Vergangenheit bereits seine Macht erwiesen? Darauf vertrauen wir, auf diesen Gott, der in der Vergangenheit schon gezeigt hat, dass er sich zu uns stellt, dass er uns liebt, dass er uns berufen hat, dass er uns herausgerufen hat und dass er uns in der Vergangenheit schon immer wieder die Freiheit geschenkt hat. Das war etwas ganz Elementares und da finden wir Belege dafür, dass die Juden im Exil das gemacht haben, dass sie sich ihre geistliche Identität dadurch bewahrt. Kommen wir wieder zum Text zurück. Der Text steigt damit ein, der Psalm, Gott hat uns zurückgeführt. Er hat sie zurückgeführt und sie dürfen nun die Früchte ihres Durchhaltens schmecken. Als Kollektiv, wohlgemerkt, als Gemeinschaft miteinander.